mal wirklich gepasst hat. Und ich habe mir so gedacht, also ich schätze ihn nun schon als einen ehrlichen Menschen ein. Wahrscheinlich hat er sich die Frage wirklich gestellt, aber ich glaube nicht, dass sie nötig war. Also nach dem, was ich weiß und nach dem auch, was ich an Reaktionen bekommen habe, ist Angst definitiv ein Thema, was zurzeit in unserer Gesellschaft eigentlich, also bei manchen jedenfalls, doch sehr, sehr stark vorhanden ist. Und ich habe heute Morgen ein Thema, von dem ich davon ausgehe, dass es uns betrifft. Und für diejenigen, die davon ausgehen, dass es sie nicht betrifft, für diejenigen betrifft es ganz besonders. Man könnte das Thema nennen, Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. So, es geht um Geduld heute Morgen. Und ich persönlich predige in der Adventszeit gerne auch über adventliche Texte und da ist die Auswahl nicht so übermäßig groß. Und deswegen werde ich heute über einen Text predigen, über den wir in der Adventszeit schon des Öfteren was gehört haben, der eigentlich gar nicht in die Zeit vor Weihnachten gehört, sondern der in die Zeit nach Weihnachten gehört, nämlich als Jesus in den Tempel gebracht wird. Aber weil das, um was es mir heute geht, was ist, was eigentlich vor Weihnachten stattgefunden hat, deswegen habe ich diesen Text rausgesucht und ihr könnt ihn mit mir nachlesen, wenn ihr Bibeln oder Handys dabei habt, wo eine Bibel drauf ist, in Lukas Kapitel 2. Und wir lesen dort die Verse 25 bis 39 und es geht um zwei ältere Mitbürger, wie wir heute sagen würden, um Simeon und Hanna. Ich lese uns diesen Text erstmal ganz kurz vor. In Jerusalem wohnte ein Mann, der Simeon hieß. Er lebte so, wie Gott es haben will, hielt sich genau an seine Gebote und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon war erfüllt von Gottes Heiligem Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist dazu gedrängt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Und als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, an diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden. Denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna verließ den Tempel nur noch selten. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Vater, und ich möchte dich jetzt bitten, dass du diesen Text für uns lebendig machst, auch wenn wir ihn schon oft gehört haben, und dass du uns heute das in unsere Herzen schenkst, zu verstehen und umzusetzen, was für uns heute Morgen dran ist. Amen. So, heute geht es um zwei Menschen, die geduldig gewartet haben. Wir haben unseren Kindern, als sie noch klein waren und gefragt haben, was ist Geduld, haben wir immer gesagt, Geduld ist, wenn man warten kann. So, die zwei haben gewartet. Und ich weiß noch nicht, wie lange die gewartet haben. Es kann natürlich sein, dass die Prophetie oder dieses Wort, was Simeon bekommen hat, dass er den Erlöser Israels sehen wird, dass er dieses Wort eventuell vielleicht eine Woche vorher bekommen hat. Aber ganz ehrlich, es sind zwei ältere Menschen und ich gehe davon aus, dass es vermutlich schon eine Weile her war, seit Gott zu ihnen geredet hat. Und deswegen geht es mir heute Morgen um Geduld. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist Geduld angesagt. Wenn ich jetzt eine Abstimmung machen würde, wer von euch es satt hat, Abstand zu halten, Masken zu tragen, Leute nicht mehr treffen zu können und auf was weiß ich was alles zu achten. Ich gehe davon aus, dass nahe 100% der Arme hochgehen würden. Natürlich haben wir es alles satt und trotzdem brauchen wir Geduld. Und vielleicht bist du auch in einer ganz anderen Situation. Es geht ja in unserem Leben nicht nur um Corona. Es geht um so viele andere Dinge, wo Dinge nicht so sind, wie wir das wollen. Wo wir auf irgendwas warten. Und das eine ist, ungewiss zu warten, ob Dinge wirklich passieren oder nicht und wir das nicht wissen. Aber wenn du eine Verheißung hast, so wie Simeon sie hatte, dass Gott sagt, hör mal, ich werde was tun und du wirst es erleben. Und dann vergeht Jahr um Jahr, womöglich Jahrzehnt um Jahrzehnt und es passiert nicht. Dann kann es schon mal sein, dass dir irgendwann mal die Puste ausgeht und du sagst, Gott, wann kommt es jetzt endlich? Ich werde zum Schluss noch auf ein Beispiel eingehen von jemand, der nicht warten konnte und der damit viel Leid nicht nur über sich und seine Familie gebracht hat, sondern über die ganze Welt. Aber diese zwei, um die es heute geht, die haben geduldig gewartet. Lass uns zunächst Simeon anschauen. Es heißt hier, dass er ein Mann war, der so lebte, wie es Gott gefällt. Wir haben gerade gelesen, dass er erfüllt war vom Heiligen Geist. Ich glaube, ich habe die Hoffnung für alle genommen als Übersetzung. Die interpretiert da in meinen Augen etwas zu viel. Eigentlich steht hier, der Heilige Geist war auf ihm. Und das ist theologisch ganz wichtig, das nur am Rande, weil vor Pfingsten war der Heilige Geist auf Menschen, vereinzelt. Und erst nach Pfingsten hat Gott seinen Geist ausgegossen. Was nun nicht heißen muss, dass er nicht wirklich erfüllt war vom Heiligen Geist, aber ich denke, in dem Fall wäre ich doch bei der etwas wörtlichen Übersetzung geblieben. Ist aber nicht wirklich relevant. Ist ein theologisch interessantes Randfaktum vielleicht. So, er hat so gelebt, wie Gott es haben wollte. Und der Heilige Geist war auf ihm und er hat auf diesen Heiligen Geist gehört. So, jetzt heißt es hier, wörtlich könnte man sagen, dass Gott zu ihm gesprochen hatte. Also er hat von Gott diese Zusage bekommen, Simeon, du wirst nicht sterben, bevor du nicht diesen verheißenen Messias gesehen hast. Für diejenigen von uns, die vielleicht in Geschichte nicht ganz so gut sind, wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt in Israel unter römischer Besatzung. Die Römer hatten das ganze Mittelmeergebiet eingenommen und Israel war zu diesem Zeitpunkt nicht selbstständig, sondern sie waren besetzt. Sie hatten eine Militärregierung von den Römern. Und das war für sie natürlich nicht schön. Dazu kam noch, dass Israel ja eigentlich eine Theokratie sein sollte, also eine Staatsform, bei der ganz oben Gott steht und die Einhaltung der Gebote ganz wichtig war. Und diejenigen, die jetzt über sie geherrscht hatten, die hatten viele Götter. So, für die Juden war das eine extrem angespannte Situation und viele haben sich gewünscht, dass Gott endlich sie von den Römern befreit. Und diese Hoffnung haben sie verbunden mit dem einen, der kommen sollte, nämlich dem Messias, dem Friedefürst. So wie wir es vorher gesungen haben, dieses Lied oder diese Lieder, die haben an oder spielen an unter anderem auf eine Prophetie aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt, dass Gott kommen wird und sein Name ist ewiger Vater, Friedefürst, Gottes Held. Und auf diesen haben sie gewartet, auf den, der sie befreien würde. Nun, dass Gott es nicht so gemeint hatte, haben sie dann irgendwann später vielleicht auch noch bemerkt. Aber ich fand es interessant, dass Simeon auf diesen Helden gewartet hat. Und wie gesagt, ich habe schon öfters über diesen Text gepredigt und eins, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass Simeon auf den König wartet, auf den Retter, auf den Messias. Und dann kommt dieses Paar rein. Wir hätten heute fast eine Kindersegnung gehabt, das hätte natürlich ganz wunderbar gepasst. Ist es nicht so schlimm, die wird ein andermal stattfinden, aber da kommt ein Paar in den Tempel und wie es das Gesetz vorschreibt, bringen sie den kleinen Jungen und weihen ihn Gott als Erstgeborener. Und wenn das bei uns jetzt passieren würde, die meisten von uns, wir kennen uns ja so einigermaßen, jedenfalls vom Sehen her vielleicht. Mit den Masken vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber so, man weiß so ungefähr, wer da ist. Und jetzt kommt da vielleicht ein älterer Herr auf euch zu und sagt, darf ich das Kind mal auf den Arm nehmen? Und ja, ihr kennt den ja. Geht es ja. Aber ich glaube nicht, dass Maria und Josef den Simeon gekannt haben. Ich weiß nicht, wie oft Maria und Josef im Tempel waren. Vermutlich nicht so häufig. Sie haben in Nazareth gewohnt, nicht in Jerusalem. Das war schon eine halbe Weltreise. So, sie haben den Simeon vermutlich überhaupt nicht gekannt. Jetzt kommt da ein wildfremder alter Mann und sagt, darf ich das Kind mal auf den Arm nehmen? Und na ja, gut, von mir aus. Und dann nimmt er das Kind auf den Arm und fängt an, plötzlich in Lobpreis auszubrechen und fängt an zu weissagen. Und danke Gott, dass ich den Erlöser gesehen habe. Und vermutlich werden wir alle dabei gestanden und haben gesagt, was läuft hier ab? Falscher Film oder was? Der Mann ist vermutlich schon etwas dement und ist gerade im Delirium oder sonst irgendwas. Das ist ein ganz normales Kind von zwei einfachen Leuten, die aufgrund ihres Opfers noch nicht mal das richtige Opfer in Anführungszeichen bringen konnten, sondern dadurch gezeigt haben, dass sie die Turteltauben geopfert haben, wie es in einem anderen Text heißt. So, die waren dazu auch noch relativ arm, der Erretter. So, und wir sehen hier schon, dass Simeon hier was sieht, was die meisten Leute nicht gesehen haben. Und es hat damit zu tun, dass Simeon unter der Leitung des Heiligen Geistes stand und dass er das, was der Heilige Geist zu ihm gesagt hat, nicht nur wahrgenommen hat, sondern dass er es auch umgesetzt hat. Es heißt im Vers 27, dass er vom Heiligen Geist gedrängt wurde, in den Tempel zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du gedrängt wirst, irgendwas zu tun. Ich weiß nicht, wie viele von uns sagen könnten, der Heilige Geist hat mich dazu gedrängt, was zu tun. Oder ob du sagen würdest, ich weiß auch nicht, wie der Heilige Geist zu mir redet, wie merkt man das denn? Wo ist der Heilige Geist? Wie spüre ich das? Simeon hat ein Gespür dafür gehabt, was der Heilige Geist tut, was er sagt. Und er hat nicht nur gehört, was der Heilige Geist gesagt hat, sondern er hat es auch umgesetzt. Er ist gekommen. Stellt euch vor, Gott hat ihm diese Verheißung gegeben, du wirst den Messias sehen. Und dann sagt der Heilige Geist zu Simeon, Simeon, geh in den Tempel. Und Simeon tut es nicht. Hat irgendwie was Wichtigeres zu tun. Vielleicht hat Gott schon mal zu dir gesprochen und hat gesagt, geh in den Gottesdienst. Und du hast gesagt, oh, ich möchte heute aber ausschlafen oder ich möchte, keine Ahnung, was anderes machen. Möchte es nur nicht auf dieselbe Ebene stellen. Ist schon was anderes, vermutlich heilsgeschichtlich gesehen. Aber trotzdem, stellt euch vor, Simeon wäre nicht gegangen. Simeon hätte was verpasst. Gott hätte vielleicht eine andere Möglichkeit gefunden, wie er Jesus noch gesehen hätte. Und trotzdem, wenn wir nicht das tun, was der Heilige Geist uns sagt, dann stehen wir in Gefahr, Segnungen, Erlebnisse mit Gott zu verpassen. Und deswegen meine Ermutigung an euch, wenn der Heilige Geist zu euch redet, dann tut es. Führt es aus, was Gott euch sagt, damit ihr erlebt, was Gott für euch vorgesehen hat. So, Simeon hat jetzt auf diesen Messias gewartet. Er hat gewartet auf den einen, der Israel befreien würde. Und was er gesehen hat, war ein kleines Kind. Es war ein kleines Kind. Und trotzdem hat dieser Simeon in diesem Kind was gesehen, was niemand anders gesehen hat. Hanna noch, wollen wir nachher sehen. Simeon hat durch den Heiligen Geist was gesehen, was über das Sichtbare hinausging. Und ich wünsche uns das so sehr, dass wir nicht an dem Sichtbaren hängen bleiben, sondern dass wir über das Sichtbare hinaussehen können. Dass Gott uns Dinge zeigen kann, die menschlich gesehen vielleicht gar nicht sichtbar sind, aber wo wir merken, hier ist was, das ist mehr als das, was das Auge sehen kann. Und bei Simeon war das so. Simeon hat gesehen, was nicht sichtbar war. Und dann sagt Simeon, und das finde ich auch so interessant, jetzt habe ich den Erretter gesehen. Und ich habe mir so überlegt, Simeon hat ja auf den Erretter gewartet. So, Er hat darauf gewartet, dass Israel erlöst wird. Und jetzt hat er den gesehen, der Israel erlösen wird. Für Simeon war das genug. Simeon hat gesagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Simeon musste nicht mehr darauf warten, dass diese Befreiung in Erfüllung geht. Simeon hat von Gott eine Verheißung bekommen. Gott hat die Verheißung erfüllt. Und für Simeon war das genug. Für sich persönlich hat er gesagt, ich habe das gesehen, was Gott mir gesagt hat. Und jetzt kann ich in Frieden gehen. Ich weiß nicht, wie viele von uns vielleicht auch im vorgerückten Alter an diesen Punkt kommen, wo sie sagen, jetzt kann ich in Frieden gehen. Ich höre sehr, sehr oft, kann man nicht noch was machen, dass ich noch bleiben kann? Es ist nicht möglich, dass ich noch ein paar Jahre bekomme. Wie viele kennst du, die sagen, jetzt kann ich in Frieden gehen? Und egal, welche Haltung du hast, am Ende ist es sowieso nicht unsere Entscheidung. Am Ende setzt Gott den Schlusspunkt. Ob im hohen Alter oder vielleicht auch schon in früher Jugend. Wir wissen es alle nicht. Und kurz, ich habe was darüber gehört, könnt gerne in der Mediathek ein bisschen stöbern, um diese Gedanken nochmal ausführlicher zu haben. Das Interessante ist auch, dass Jesus zwar dieser verheißene Messias war, aber dass er das Volk gar nicht befreit hat. Die Römer waren nachher immer noch da. So, wir merken schon, dass manchmal die Verheißungen, die Gott gibt, und das, was wir uns darunter vorstellen, nicht dasselbe sind. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, dass wir Gott so in unseren Gedanken vereinnahmen und sagen, ja, so muss das aber jetzt passieren. Gott hat die Verheißung gegeben und Gott hat die Verheißung erfüllt. Nicht so, wie Simeon sich das vorgestellt hat, aber Gott hat seine Verheißung erfüllt. Und Simeon lässt sich hier ein auf dieses Reden Gottes. Er sieht durch das Sichtbare hindurch auf das Unsichtbare. Und er sieht etwas, im Vers 32 drückt er das aus, er ist das Licht für alle Völker. Das ist was er nicht wissen konnte. Er ist das Licht für alle Völker. Im damaligen Judentum hat man das Heil für die Völker nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Das ist was, wo Jesus dann irgendwann mal gesagt hat, ich bin der gute Hirte und ich habe noch Schafe, die gehören nicht zu diesem Stall, nämlich zum Volk Israel, sondern die gehören zu den Völkern. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht nur zu den, also er selber war zu den Juden gesandt, das sagt er mal zu der syrophönizischen Frau, die ein Wunder von ihm haben möchte, wo er sagt, ich bin nur zu den Kindern Israels geschickt. Aber er macht schon deutlich, dass das Angebot weit darüber hinausgeht und dass die Heiden eben auch damit erreicht werden. Und das ist was Simeon hier schon sieht. Bestimmt nicht versteht, aber er sieht es schon. So, und dann segnet er das Kind, er segnet die Eltern und dann sagt er auch noch was uns nicht so gut gefällt, dass Jesus, dass Menschen sich Jesus widersetzen werden und dass das ein Schmerz für Maria sein wird und dass es, ja, dass sie schwierige Zeiten vor sich haben wird. Und das hat mich auch fasziniert an dieser Geschichte, dass Gott nicht nur so irgendwie ist alles gut und alles schön und so, ja, alles easy, sondern dass Gott hier der Maria schon was zeigt, wo es hingeht. Der Dienst Jesu war nicht nur eitel Sonnenschein, war nicht nur schön. Und deswegen ist Gottes Reden auch nicht nur immer schön. Und vielleicht verpassen wir auch manches Reden Gottes, weil wir erwarten, dass der liebe Gott immer nur irgendwas Gutes sagen muss. Und manchmal ist das, was Gott uns zu sagen hat, auch nicht ganz so gut in unseren Augen. Aber das, was Gott uns sagt, ist immer wahrhaftig. Und ist immer, wird immer in Erfüllung gehen. Und so war es nun bei Simeon. Und bei Hannah. Es wird uns hier gar nicht viel darüber gesagt, was Hannah gesagt hat, aber offensichtlich war Hannah eine wichtige Person. Vielleicht hat sie auch persönlich in das Leben von Maria und Josef prophetisch reingesprochen. Sie wird hier auch nicht nur als eine alte Frau bezeichnet, sondern es wird gesagt, es war eine Prophetin. Also es war jemand, von dem man gewusst hat, der redet im Auftrag Gottes. Gott kann durch diese Person reden oder sie hat ein Gespür oder die Fähigkeit, des Reden Gottes zu hören. Und sie hat es offensichtlich getan. Man könnte jetzt noch über die Namen Hannah und aus dem Stamm, wo sie war, alles noch interessante Dinge ableiten. Das möchte ich heute nicht tun. Und wir sehen, dass Hannah eigentlich viel Potenzial für Bitterkeit in ihrem Leben gehabt hätte. Es heißt hier, sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen und war jetzt 84. So, sie hat ihren Mann offensichtlich sehr früh verloren. Das ist in unserer Zeit schon schlimm genug. Also wenn jemand nach 7 Jahre Ehe den Mann verliert, das ist schon ein Schicksalsschlag. Aber in der damaligen Zeit hat sie damit nicht nur ihren geliebten Ehemann verloren, sondern sie hat auch ihre Versorgung verloren. Und sie war plötzlich mehr oder weniger mittellos. Und ich weiß nicht, wie sie all die Zeit überlebt hat. Vielleicht hat sie Verwandtschaft gehabt, die sie versorgt hat oder wie auch immer. Aber Hannah hätte Anlass gehabt, sauer zu sein auf Gott. Und ich weiß nicht, ob Hannah ebenfalls so eine Vision, so ein Reden Gottes gehabt hat, dass sie was Besonderes erleben wird. Aber was ich sehe, ist, dass Hannah eine ganz, ganz andere Haltung hat, als wir das vielleicht erwarten würden. Nämlich, dass Hannah nicht sagt, Gott hat mir meinen Mann genommen und ich will von dem nichts mehr wissen, sondern sie hat mehr oder weniger Tag und Nacht im Tempel verbracht und hat dort gebetet, hat dort vielleicht auch gelesen und hat Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht. Und wie kostbar ist es, wenn wir solche Menschen haben, die Zeit haben, um sich in Gottes Gegenwart aufzuhalten und die von Gott Impulse bekommen. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir mehr und mehr auch solche Menschen werden, dass Gott unter uns solche Gaben offenbar machen kann, Menschen prophetisch begaben kann oder vielleicht sogar Propheten berufen kann, die in seinem Auftrag eben auch in eine konkrete Situation hineinsprechen können. So, diese Hannah, die haderte nun eben nicht mit Gott, sondern sie hat sich in seinen Dienst gestellt. Und ich glaube persönlich, dass solche Leute das Reich Gottes ganz, ganz stark tragen. Ich habe mir schon oft überlegt, wo waren an diesem Tag eigentlich die Priester? Wo waren die Schriftgelehrten? Wo waren die, die es eigentlich hätten wissen müssen? Wo waren die geistlichen Leiter, die Pastoren? Die waren nicht da. Und wisst ihr was? Es war vielleicht auch gar nicht nötig, dass sie da sein mussten. Ich möchte es jetzt auch gar nicht zu negativ sehen. Aber was mir das sagt, ist, es kommt nicht immer nur auf die Titel an und auf die Positionen. In dem Fall war es ein vollkommen unbekannter alter Mann und ja, eine Prophetin, von der wir außerhalb dieser Geschichte allerdings gar nichts wissen. Ich gehe davon aus, dass beide nicht besonders populär waren oder bekannt waren im Volk. Und Gott benutzt solche Menschen. Gott benutzt Menschen wie du und ich, Menschen, die nicht wirklich bedeutsam sind. Der benutzt sie für sein Reich. Jesus hat in Lukas Kapitel 10, Vers 21 mal Folgendes gebetet. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. So, Gott redet zu kleinen Leuten, zu unbedeutenden Leuten. Als Jesus am Palmsonntag in die Stadt einzieht, da sagt er, wenn die Kinder, die jetzt hier Hosianna rufen, wenn die schweigen würden, dann würde Gott die Steine schreien lassen. Du musst nichts Besonderes sein, damit Gott dich gebrauchen kann. Gott kann sogar durch Esel reden. Auch das finden wir in der Bibel. So, das Wichtige ist nicht, in welcher Position wir sind oder wie groß wir sind, wie angesehen wir sind. Das Wichtige ist, dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dass wir Gott Raum geben in uns und dass er mehr von uns bekommt, dass Gott sich ausbreiten kann in unserem Leben. Und auch das finde ich so schön, gerade an Weihnachten, da geht es ja um Advent, um Ankunft. Macht dem Herrn den Weg bereit, gebt Gott Platz, macht hoch die Tür macht weit. So, wir wollen Gott einladen, ganz neu, auch gerade in dieser Weihnachtszeit. Und jetzt möchte ich noch mal so ein bisschen auf diese Geduld eingehen, um die es heute eigentlich geht. Die beiden haben gewartet. Die Hannah hat, ich weiß gar nicht, ob die gewartet hat, aber die hat so eine lange Zeit gehabt, wo wir vielleicht sagen würden, wo es ein schwieriges Leben war oder so. Aber trotzdem, die Hannah hat geduldig ausgeharrt. Und auch der Simeon hat diese Verheißung Gottes gehabt. Und er wusste nicht, wann sie sich erfüllt. Und Simeon war schon alt und er ist nicht müde geworden, hat daran festgehalten. Und das Ganze in einer Zeit, in der vielleicht das Warten auch noch einfacher war. Heutzutage müssen wir eigentlich nicht mehr warten. Wenn du heute Hunger hast, dann gehst du zum Amerikaner deines Vertrauens oder zum Chinesen oder wo auch immer. Du gehst in die Dönerbude oder sowas und du hast kurze Zeit später ein Essen. Wenn dir irgendwas fehlt im Haus, dann gehst du schnell in den Supermarkt und kaufst es. Und wenn du hinterher feststellst, du hast was vergessen, dann gehst du halt nochmal. Ja, wir sind gewohnt heute, dass wir alles schnell haben können, dass wir Dinge sofort haben können. Wenn du das Geld nicht hast, dir was zu leisten, dann kauft man sich's eben auf Pump oder auf Raten. Du musst nicht mehr sparen, du kannst es jetzt kaufen und in 2 Jahren bezahlen. So sind wir geprägt. Wir sind geprägt, nicht mehr zu warten. Aber wisst ihr was? Mit Gott, so leid es mir tut, werden wir uns das Warten wieder angewöhnen müssen. Wir warten schon seit über 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommt. Jetzt können wir sagen, ach, das wird nie passieren und ja, das ist halt irgend so eine Geschichte, die sich die Christen irgendwann mal ausgedacht haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, Jesus wird wiederkommen. Er hat es versprochen und er wird es tun. Wann das sein wird, wissen wir alle nicht. Aber Jesus wird kommen und wir warten darauf. Und wir werden nicht müde. Und in der Zeit, in der wir hier sind, da legen wir nicht die Hände in den Schoß, sondern wir tun das, was Jesus uns aufgetragen hat. Simeon und Hannah konnten warten und sie haben dadurch den Segen Gottes erlebt. Ich habe euch vorher angekündigt, ich werde noch was zu dem Mann sagen, der das nicht getan hat. Und vielleicht überlegst du jetzt schon die ganze Predigt, wer das wohl gewesen sein könnte. Oder du hast es schon lange wieder vergessen und bist vollkommen entspannt gewesen. Beides ist gut. Vielleicht weißt du es aber auch schon. Es geht um Abraham. Abraham hat von Gott auch eine Verheißung bekommen. Abraham war schon relativ alt und er hat zu Gott gesagt, Gott, ich habe keinen Nachkommen, ich habe keinen, der meinen Besitz weiter vererbt bekommen kann und das ist irgendwie schlecht. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, Abraham, hör mal gut zu, du wirst nicht nur ein Kind haben, aus dir wird ein großes Volk entstehen. Und Abraham wird ja der Vater des Glaubens genannt. So, es wird uns nicht viel darüber gesagt, wie Abraham darauf reagiert hat und ob er vollkommen begeistert war. An manchen Punkten denke ich mir, der Glaube von Abraham war vermutlich etwas anders, als wir uns den vorstellen. Denn wir merken hin und wieder, dass das Vertrauen von Abraham durchaus begrenzt war. Aber ich möchte nur nicht so viel über Abraham sagen. Aber was Abraham dann irgendwann mal gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, okay, Sarah, wir haben zwar diese Verheißung, aber irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Das heißt, eigentlich ist Sarah diejenige gewesen, die den Impuls hatte. Und sie sagt dann zu Abraham, weißt was, nicht, dass ich Gott nicht vertrauen würde, aber mal so als Sicherheitsnetz, wie wäre denn das, wenn du mit meiner Magd einen Sohn zeugen würdest, den können wir auch für uns beanspruchen und dann hätten wir wenigstens mal einen, falls das mit Gott nichts wird oder wie auch immer. Und Abraham lässt sich drauf ein. Das wird nicht gewertet in dem Bericht, aber wir sehen relativ klar aus dem, was hinterher passiert ist und was wir heute in der Geschichte sehen, dass es nicht der Plan Gottes war und dass es sich nicht gut ausgewirkt hat. Das Kind, was aus dieser Beziehung von Abraham mit Hagar entstand, war Ismael. Und Ismael ist der Stammvater der Araber. Nun, nicht, dass ich was gegen Araber hätte, aber die Araber und die Israelis oder die Juden, die Nachkommen des Isaak, den er dann später bekommen hat, die sind sich seit Jahrtausenden nicht grün, um es mal vorsichtig zu sagen. Und vieles der Spannungen, die wir heute haben, die kommen einfach daher, weil Abraham damals nicht warten konnte. Nicht, dass ich besser bin als Abraham oder dass ich den Stab über ihm breche, aber ich möchte uns einfach den Abraham als Beispiel auch vor Augen stellen, dass wir sagen, okay, vielleicht kann ich ja auch an diesem Punkt mehr Glauben haben als mein Stammvater Abraham, der Vater des Glaubens, und ich halte einfach aus und versuche nicht irgendeine Abkürzung zu nehmen, sondern ich bleibe geduldig und warte, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Und es kann manchmal heißen, dass Gott dir viel zumutet, dass Gott dich warten lässt und dass du sagst, das halte ich nicht mehr aus. Aber ich möchte dich ermutigen, bleib geduldig. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, dann wird Gott diese Verheißung erfüllen. Vielleicht lohnt es sich mal darüber nachzudenken, ob die Verheißung vielleicht sich nicht so erfüllt, wie du dir das vorstellst, so wie bei Simeon, dass nicht der starke Held kommt, sondern dass er ein kleines Kind sieht und dass er bereit ist, die Erfüllung der Verheißung in diesem kleinen Kind zu sehen, obwohl sie eigentlich gar nicht so aussah, wie das, was er vielleicht erwartet hat. Und ich möchte sagen, es lohnt sich zu warten. Es lohnt sich zu vertrauen, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst und was deine Herausforderung ist oder ob du sagst, ich warte zurzeit eigentlich nicht. Aber ich bin sicher, dass in unserem Leben immer wieder solche Situationen kommen werden, wo wir warten müssen, wo wir Geduld haben müssen. Und wenn es nur ist, dass wir auf das Wiederkommen Jesu warten. Lasst uns dranbleiben, lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns nicht in so eine Abwärtsspirale kommen, wo wir sagen, ah, das dauert jetzt so lange und dann irgendwelche negativen Gedanken zu haben, sondern lasst uns daran festhalten, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, und dass er seine Verheißungen erfüllt. Amen.